Ich habe es schon erzählt diese Woche, nachts kacken uns wirklich die Nacktschnecken an die Wohnzimmerwand, wenn wir die Terrassentür offen lassen. Ja. Neuerdings haben wir auch eine Ratte zu Gast bei uns zu Hause. Ich war heute Morgen Yoga am abwärts schauenden Hund. Du guckst so. Habe ich so rückwärts durch meine Beine durchgeguckt, da saß die Ratte auf dem Wohnzimmerteppich, wirklich.
Dass dich das nicht fertig macht, aber gut.
Eigentlich lebt die ja draußen unter den Terrassendielen, obwohl wir zwei Katzen haben.
Ja. Nee, was Frau Koppitz Ihnen jetzt damit sagen will, es geht jetzt im Folgenden um tierische Nachbarn in der Stadt. Während nämlich der Artenreichtum in den Wäldern und auf den Feldern eher stark bedroht ist, zieht der urbane Lebensraum immer mehr Wild Tiere an. Nie zuvor war der Artenreichtum in den großen Städten so groß wie heute. In Berlin zum Beispiel sind 140 verschiedene Brutvogelarten heimisch, mehr als in den meisten offiziellen Naturschutzgebieten Deutschlands.
Das beschreibt Christian Koch in seinem Buch Unsere unbekannten Nachbarn, das wundersame Leben der Tiere in der Stadt. Hallo Herr Koch.
Hallo allerseits.
Haben Sie auch öfter Nacktschnecken oder Ratten zu Besuch oder was hat Sie zu diesem Buch gebracht?
Ich hatte mal ein Kind, als ich in der Badewanne lag, eine Nacktschnecke auf dem Badewannenrand. Das war ganz furchtbar. Hat mich aber nicht zu dem Buch gebracht. Zu dem Buch gebracht hat mich ein Austernfischerpärchen, was vor meinem Büro brütete. Und die brüten auf Flachdächern auf den Kiesflächen und nicht mehr am Meer. Und die Austernfischerjungen müssen dann vom Dach runterspringen, wenn sie den Eltern zur Nahrungssuche folgen. Und ich hatte eines Tages so ein kleines Austernfischerjunge mitten auf dem Gehweg gefunden und bin dann dazu gekommen, dass ich dachte, Mensch, das müsste man doch einfach mal solche kuriosen Geschichten aufschreiben.
Und da sind ja einige in Ihrem Buch vorhanden. Also Sie schreiben zum Beispiel von Waschbären, die sich über die Mülltrennung der Menschen freuen, über Spechte, die in Wärmedämmung ihr Eigenheim bauen. Wie kommt es denn, dass so viele Wildtiere die Stadt dem Land anscheinend vorziehen?
Das ist ein bisschen tierartspezifisch, ohne länger ausholen zu wollen. Es hat eigentlich zwei Gründe. Erstmal, weil wir die Tiere lassen und das zweite, weil wir die Tiere locken. Nehmen Sie mal jetzt beispielsweise ein Eichhörnchen, nur weil es auf dem Titel von dem Buch ist. Das lebte früher im Wald, kam gelegentlich mal ein Mensch rein. Aber so ein Eichhörnchen kriegt irgendwann mit, dass wir ihm eigentlich nichts Böses wollen. Ein Mensch ist für ihn normalerweise ein Feind, ein Beutegreifer, ein Jäger. In der Stadt wird nicht gejagt. Das ist ein befriedetes Gebiet, wird grundsätzlich nicht gejagt. Insofern, irgendwann vollbringen Tiere diese kognitive Leistung und sehen, dass es hier etwas zu essen gibt und dass wir ihnen nichts Böses wollen. Und die Tiere, die diese kognitive Leistung vollbringen, haben eben Vorteile gegenüber denen, die das noch nicht getan haben.
Jetzt gibt's ja auch so Tiere, die bei Autofahrern zum Beispiel eher unbeliebt sind in der Stadt. Dann so ein Steinmarder, da gibt's in der Stadt viermal so viele wie auf dem Land, schreiben Sie. Welche Schwierigkeiten gibt's denn, wenn sich Menschen und Tiere den knappen Platz in der Stadt teilen müssen?
Ein Steinmarder an sich ist kein Problem. Es gibt ja immer die Geschichten von den Steinmardern, die angeblich gerne auf diesen Plastikverkabelungen von Motoren rumkauen. Das macht ein Steinmarder normalerweise nicht. Das Problem tritt dann auf, wenn ein anderer Steinmarder ins Spiel kommt. Ein Steinmarder markiert sein Revier. Ein Auto ist für ihn eigentlich nichts anderes als so ein Blechgebüsch. Und das markiert er mit seinem Urin und dann ist gut. Das Problem ist, wenn jetzt Sie mit Ihrem Auto morgens früh in ein anderes Stadtgebiet fahren, dann setzen Sie einem anderen Steinmarder in seinem hier quasi so eine parfümierte Duftbombe mitten in sein Revier. Und wenn der Steinmarder das dann sieht, dann tickt er völlig aus und fängt dann an, in ihrem Motorraum rumzuwühlen und markiert das dann auch. Wenn sie dann abends nach Hause fahren, geht das Problem erst richtig los, weil sie dann ihrem Haussteinmarder das Ding wieder vor die Tür setzen und er denkt, was ist denn hier los? Da war doch heute Morgen noch gar nichts da. Und dann fängt er bei sich selber an. Insofern, diese Mobilität ist dahingehend eine Seuche.
Jetzt ist die bei uns im Berliner Zoo die Panda-Bärin, die Meng Meng, die ist wahrscheinlich schwanger. Aber wenn wir mal Tiere außerhalb des Zoos in der freien Wildbahn beziehungsweise in der freien Stadtbahn erleben wollen, welche Hotspots empfehlen Sie uns?
In Berlin gibt es eigentlich überall Orte, wo Sie Tiere entdecken können. Das Problem ist, die Interessanten sind meistens nachts unterwegs. Also mit einer funktionsfähigen Grubenlampe haben Sie da überall Chance auf einen Waschbären, auf ein Wildschwein, auf einen Dachs. Tagsüber können Sie am Alexanderplatz mit etwas Glück einen Wanderfalken beobachten. Ja. Oder im Görli ist auch hier schon ein Biber gesichtet worden, wo eigentlich keiner so ganz genau weiß, wo der da seine Burg bauen will.
Der große Vorteil ist, Berliner sind auch meistens nachts unterwegs. Insofern wird man sich dann treffen. Wenn Sie jetzt alle mehr über Wildtiere in der Stadt erfahren möchten, können Sie das tun und zwar im Buch Unsere unbekannten Nachbarn von Christian Koch und Axel Krohn. Herr Koch, vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön, euch auch.